systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Donnerstag, der 23. Januar 2025. Willkommen zur 229. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und es ist Bundestagswahlkampf. Daher wollen wir einen näheren Blick darauf werfen, wie die Parteien zur Stärkung der Tarifbindung oder zur Weiterentwicklung des Mindestlohns stehen. Und mal ehrlich, Reinhard, wie viel Spaß hat dir die Aufbereitung des Themas gemacht?
Es kommt darauf an, welches Parteiprogramm man sich angeschaut hat. Manche waren erfreulicher, manche waren ziemlich erschreckend.
Das war Reinhard Bispink, ehemaliger Leiter des WSI-Tarifarchivs und derweil im Ruhestand. Aber im Sinne deines Themas, Reinhard, bist du nun Publizist. Und ebenfalls mit dabei Bettina Kohlrausch. Grüße dich, Bettina.
Hallo.
Du bist Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg, wie immer, der Hinweis, dass, wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail antickern. Systemrelevant@böckler.de ist das. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einreichen. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Ja, das Tarifvertragssystem in Deutschland, das ist ja so ein Thema, zu dem man im Grunde seit längerem eine Sache hört: es erodiert. Oder habe ich da was falsch verstanden, Reinhard?
Nee, leider ist das so, und zwar nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern im Grunde genommen ist das ein Erosionsprozess, der geht seit, im Grunde kann man sagen, seit Mitte der 1990er Jahre. Wir hatten damals eine Tarifbindung von ungefähr 80% der Beschäftigten, die von einem Tarifvertrag profitierten. Heute sind wir noch bei 49%. Also es ist langsam, schrittweise immer weiter zurückgegangen. Die Tarifbindung der Betriebe, der Arbeitgeber ist zurückgegangen und demzufolge ist natürlich auch die Wirkung, die Geltungskraft des Tarifvertragssystems deutlich zurückgegangen und das schafft Probleme.
Dem habe ich natürlich erstmal nichts hinzuzufügen, außer dass das natürlich schon ein Problem ist, weil eine der Dinge, die wir am WSI tun, ist ja tatsächlich sehr regelmäßig und dauerhaft Menschen mit und ohne Tarifvertrag zu vergleichen und Erwerbstätige. Und wir sehen eben, dass Tarifverträge wirklich eine ganz wichtige regulatorische Aufgabe auf dem Arbeitsmarkt haben. Also sie schützen Beschäftigung tatsächlich oder Menschen, die unter den Bedingungen eines Tarifvertrages arbeiten, sind besser geschützt. Sie verdienen nicht nur mehr Geld, sie haben auch viele andere Vorteile. Beliebt an dieser Stelle ist unser Hinweis auf das Weihnachtsgeld oder auch das Urlaubsgeld, jeweils saisonal. Aber es ist eben auch so, es schafft einfach, oder Tarifverträge sind einfach eine ganz, ganz wichtige Institution, die dafür sorgen, dass Arbeit fairer und gerechter ist. Und das ist aus ganz vielen Gründen nicht nur für die Beschäftigten, sondern für die Gesellschaft als Ganzes einfach eine ganz, ganz wichtige Funktion.
Ich will vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Wir haben es nicht nur mit der rückläufigen Tarifbindung zu tun. Auch das klassische deutsche Modell hat einen Branchentarifvertrag, der für einen ganzen Wirtschaftszweig gilt. Und wir haben in den Betrieben einen Betriebsrat, der sich darum kümmert, dass dieser Tarifvertrag auch eingehalten wird. Das war eigentlich früher sozusagen das Ideal- und Regelfall in der deutschen Wirtschaft. Dem ist nicht mehr so. Weniger als 30% der Beschäftigten haben noch diese Situation, einen Tarifvertrag und gleichzeitig auch einen Betriebsrat. Das heißt, es fehlt auch die zweite wichtige Säule des deutschen Modells der Arbeitsbeziehung, der betrieblichen Interessenvertretung. Und die Kombi ist in der Tat eigentlich mittlerweile mehr die Ausnahme, also Tarifvertrag plus Betriebsrat, als der Regelfall. Das heißt, wir müssen nicht nur über die rückläufige Tarifbindung, sondern auch über die Schwächung des Systems der Arbeitsbeziehung insgesamt reden. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die dann nicht nur die Stärkung der Tarifbindung betrifft, sondern auch die Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung.
Jetzt haben wir eine Koalition gehabt, die nicht ganz die Legislatur durchgehalten hat, die Ampelkoalition. Und die hat ja in Sache Tarif wie auch Mindestlohn im Vorfeld einiges versprochen oder untereinander ausgehandelt und dadurch dann uns versprochen. Wurde das denn eingehalten? Kann man dazu aus heutiger Sicht valide Aussagen treffen?
Naja, also ich fange mal mit dem Mindestlohn an, der ja unkomplizierter zu beschreiben ist. Da war irgendwie ziemlich klar, also Olaf Scholz hat überall, oder die SPD hat überall dick plakatiert, 12 Euro Mindestlohn, und 12 Euro Mindestlohn sind es dann auch sehr schnell gewesen. Das war ein Wahlkampfversprechen, was in der Tat schnell eingelöst worden ist. Problematisch ist natürlich, dass wir eine starke Inflation hatten und dass letztlich das, was es ja wirklich real an Mehreinkommen für die Menschen gebracht hat, letztlich relativ schnell dann von der Inflation aufgefressen worden ist und das in der Anpassung des Mindestlohns eben nicht nachgeholt worden ist. Und das Problem ist da eben, und das ist nicht angegangen worden, stand aber auch nicht im Koalitionsvertrag, dass sich da natürlich die Frage stellt, ob der Mechanismus der Findung der Höhe des Mindestlohns nicht problematisch ist. Wenn es möglich ist, am Ende des Tages sich da auf Löhne zu einigen, und es war ja auch keine konsensuale Entscheidung, die im Endeffekt genau das, was ja das Versprechen war, mit den 12 Euro einen armutsfesten Mindestlohn zu schaffen, nicht mehr einlösen. Sodass einerseits das Wahlkampfversprechen erfüllt worden ist und andererseits das Problem, dass der Mindestlohn zu niedrig ist, tatsächlich eigentlich nicht gelöst wurde. Das dazu, und ich glaube, zu Tarifsachen kann Reinhard besser was sagen.
Ja, der Mindestlohn, das war das eine Versprechen in dem Koalitionsvertrag, der ja den schönen Titel trug, mehr Fortschritt wagen, 2021.
Ich habe schon verdrängt, ja.
Es wurde ja auch festgehalten, wir wollen die Tarifautonomie, die Tarifpartner und die Tarifbindung stärken, damit faire Löhne in Deutschland bezahlt werden. Das war der Programm. Anspruch. Und über den Mindestlohn hinaus hatte man auch gesagt, okay, die öffentliche Auftragsvergabe des Bundes wollen wir an repräsentative Tarifverträge binden. Die müssen eingehalten werden, wenn man den Auftrag bekommen will. Man wollte bei der Betriebsausgliederung sicherstellen, dass die Tarifverträge weiter gelten und nicht auf diesem Wege die Unternehmen aus der Tarifbindung rausgehen. Und man wollte auch die Tarifbindung bei Handwerk und Mittelstand stärken. Und man muss eigentlich bei all diesen Punkten sagen, dass nicht geliefert wurde. Und auch bei der Umsetzung der EU-Mindestlohnrichtlinie ist die Bundesregierung nicht aktiv geworden. Weder in der Frage eines angemessenen Mindestlohnes noch mit Blick auf den dort geforderten nationalen Aktionsplan, der eine Steigerung der Tarifbindung auf ein Niveau von mindestens 80% unterstützen soll. Es gab in der Schlussphase der Ampelkoalition eine Auseinandersetzung um ein Bundestariftreuegesetz. Es gab einen Ministeriumsentwurf von Hubertus Heil, der dann im Laufe der Beratungen bereits verwässert wurde. Dann ist ja die Ampelkoalition am 6. November auseinandergebrochen und damit war natürlich dann auch das Bundestariftreuegesetz in welcher Fassung auch immer erledigt, sodass man sagen muss, die Bilanz ist reichlich bitter. Die 12 Euro sind relativ rasch, zumindest teilweise entwertet worden durch die Inflation. Bettina hatte das gesagt. Und bei den anderen Punkten steht all das wieder im Pflichtenheft für die nächste Bundesregierung. Da muss man schauen, was da möglich ist.
Vielleicht kann ich noch eine Sache sagen zur Wirkung des Mindestlohns, weil wir das ja schon uns auch in der Erwerbspersonenbefragung immer wieder angeguckt haben. Wir haben ja auch viel ausgerechnet, wer davon profitiert. Und es ist ja tatsächlich eine Maßnahme, von der sehr viele Menschen profitiert haben und eine der wenigen Maßnahmen, von der tatsächlich mehr Frauen als Männer profitiert haben, weil sie häufiger weniger verdienen. Wir haben aber trotzdem gesehen, dass die finanziellen Sorgen also eigentlich kontinuierlich gestiegen sind und nochmal besonders stark gestiegen sind in den unteren Einkommensgruppen. Und das bestätigt nochmal das, was Reinhard eben auch gesagt hat, dass diese Lohnzuwächse durch den Mindestlohn eben sehr stark durch die Inflation entwertet worden sind. Und wenn man sich auf der anderen Seite anguckt, wie das wahrgenommen wird von den Beschäftigten, dann hat es eben den finanziellen Druck, unter den sich gerade die unteren Einkommensgruppen ja sehen, nicht wirklich gelindert, was einfach natürlich an den Rahmenbedingungen stand, aber dann wurde darauf eben auch nicht mehr reagiert. Also wir sehen immer noch, wir haben immer noch eine Situation oder wir haben sogar verstärkt eine Situation am Ende der Koalition, in der die unteren Einkommensgruppen wirklich über sehr, sehr, sehr starke finanzielle Belastungen sprechen. Und wir haben ganz oft schon in anderen Kontexten darüber gesprochen, was das auch für die Gesellschaft, für Vertrauen in politische Institutionen und so weiter bedeutet. Nämlich kurz gesagt nichts Gutes.
Ich will vielleicht auch noch einen Punkt ergänzen, der betrifft das Verhältnis von Mindestlöhnen und Tarifvertragssystem. Die Dinge sind ja nicht voneinander getrennt. Mhm. Mindestlohn soll ja im Grunde genommen eine unterste Grenze quer über alle Branchen einziehen. Und das hilft natürlich vor allen Dingen dort, wo es überhaupt gar keine Tarifverträge gibt. Also kein vertraglich, tarifvertraglich geregeltes Mindesteinkommen. Wir haben aber festgestellt, insbesondere nach der Erhöhung auf die 12 Euro, dass das auch durchaus positive Wirkungen auf Tarifverträge gehabt hat. Zum einen muss man einräumen, es gab und gibt immer noch Tarifverträge oder damals vor allen Dingen, die unterhalb der 12 Euro Mindestlohn lagen und wo der Mindestlohn selber dann ein Anstoß war, tarifvertraglich nachzuarbeiten, dass man die tarifvertraglichen Mindestlöhne, untersten Vergütungen anhebt und zugleich ist es in einer ganzen Reihe von Branchen auch gelungen, die Lohngruppen oberhalb dessen auch entsprechend anzuheben. Also man hatte sozusagen so einen Anstoßeffekt, der das gesamte Tarifvertragsniveau zumindest ansatzweise nach oben bewegt hat. Also die Sorge, die es anfangs gab, auch ganz früher auch in den Gewerkschaften selber, der Mindestlohn gefährdet unsere Tarifverträge, kann man so nicht bestätigen. Wir haben in einem Projekt gemeinsam mit dem Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft festgestellt, in der Untersuchung für die Mindestlohnkommission, dass die Tarifvertragslandschaft dadurch in der Tendenz eher stabilisiert wurde. Und das ist natürlich ein positives Zeichen, auch jetzt für die künftige Debatte. Das ändert nichts an den begrenzten materiellen Wirkungen, die Bettina gerade noch mal herausgestellt hat.
Ist gut, dass es ihn gab, aber man hätte einen Schritt weitergehen können, indem man bei der Anpassung die Grundidee, armutsfeste Mindestlöhne zu sichern, weiter fortschreibt.
Aber jetzt haben wir ja eine neue Chance, Bettina. Jetzt ist schon etwas frühzeitig die nächste Wahl anstehend und da kann man ja zumindest hoffen, dass alles besser wird. Bevor wir da hinkommen, wir haben ja sicherlich auch Befürchtungen, aber es gibt ja vom DGB so ein paar Forderungen, 14-Punkte-Papier nennt sich das Ganze. Das werden wir dann auch mal verlinken. Worum geht's denn da?
Ich weiß nicht, wie viel Sinn es jetzt macht, die 14 Forderungen durchzulesen. Man kann sie sich ja auch nachlesen, aber es geht eben darum, darüber nachzudenken, wie man die Tarifbindung stärken kann, was ja das erklärte Ziel des DGB ist und auch dringend notwendig aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Und es ist als Forderung zum Beispiel genannt, das Bundestariftreuegesetz, dass staatliche Fördergelder nicht an Unternehmen vergeben sollen, die keinen Tarifvertrag haben, dass man die Tarifflucht bei Betriebsabspaltung verhindert, dass man die allgemeinen Verbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen für ganze Branchen erleichtert und so weiter und so weiter. Also eigentlich geht es um Maßnahmen, die dem Ziel dienen und die im Ergebnis dazu führen würden, dass die Tarifbindung gestärkt wird.
Man kann vielleicht noch Folgendes sagen. Man kann im Grunde die Forderungen so ein bisschen aufteilen und in Gruppen zusammenfassen. Die erste Gruppe, da geht es in der Tat um die Ausweitung der Tarifbindung, der Tarifstärkung. Da ist das Bundestariftreuegesetz ein wichtiger Punkt. Auch, dass Tarifverträge leichter allgemeinverbindlich erklärt werden können. Auch das ist ein zentraler Punkt. Aber dann gibt es auch Forderungen, die mehr die Rahmenbedingungen und auch die Akteure des Tarifvertragsgeschehens betreffen. Das eine wäre sozusagen den Gewerkschaften ihr Geschäft dadurch zu erleichtern, dass sie auch den Betriebszugang besser haben, dass der auch digital möglich wird, damit sie den Kontakt zu den Beschäftigten herstellen können. Es geht auch darum, die Arbeitgeberverbände in die Pflicht zu nehmen. Man sollte ja meinen, dass Arbeitgeberverbände im Wesentlichen auch ein Zusammenschluss von Firmen sind, die ihrer Aufgabe als Tarifvertragspartei nachkommen und das gemeinsam mit den Gewerkschaften, wie es immer so schön heißt, in einer Sozialpartnerschaft die Regelung der Arbeits- und Einkommensbedingungen vornehmen. Jetzt stellen wir aber fest, dass seit auch ungefähr 20 Jahren und noch länger es einen fatalen Trend bei den Arbeitgeberverbänden gibt, den sie zum Teil aktiv befördern, dass sie sagen, Freunde, wenn ihr bei uns Mitglied werden wollt, dann könnt ihr euch überlegen, wollt ihr tarifgebunden sein oder wollt ihr nicht tarifgebunden sein? Wir haben zwei Mitgliedschaften, eine sozusagen tarifgebunden und eine OT, ohne Tarifbindung, Mitgliedschaft. Und dann kann man sein Kreuzchen machen und sagen, nee, lieber doch ohne Tarifbindung. Und natürlich ist das auch dieses Angebot alleine auch schon eine Hilfestellung in Richtung tariflose Zustände oder Tarifzustände gar nicht erst einzugehen. Und das kann eigentlich gar nicht sein. Die Arbeitgeberverbände erhoffen sich davon eine Stabilisierung der Mitgliedschaft in ihren Verbänden. Sie tragen aber damit auch aktiv dazu bei, dass die Tarifbindung schwindet. Und deswegen ist eine Forderung des DGB auch in diesen 14 Punkten, die OT-Mitgliedschaft, wie es heißt, einzuschränken oder gar ganz zu verbieten. Und dahinter steckt das vernünftige Argument, dass Arbeitgeberverbände eigentlich immer Tarifverbände sein sollten. So ist jedenfalls der Grundgedanke der kollektiven Regelung von Arbeits- und Einkommensbedingungen hierzulande.
Und jetzt hast du, Reinhard, dir angeguckt, was die Parteien quasi versprechen, was sie tun werden, wenn sie denn dann gewählt werden. Das ist ja natürlich so eine Vorstufe, wo wir dann auch nicht genau wissen, was in Koalitionsverhandlungen rauskommt. Aber es gibt zumindest mal so eine Indikation, wer wie stark engagiert ist und von wem überhaupt was zu erwarten ist, ne? So würde ich es formulieren.
Ja, ich habe mir im Grunde genommen die Mehrzahl der Punkte aus dem DGB-Programm genommen und bin dann die Wahlprogramme der Parteien durchgegangen. Das war teilweise am Anfang ein bisschen schwierig, weil dann gab es erst nur Kurzwahlprogramme oder es gab irgendwie so 7- oder 10-Punkte-Programme. Zum Teil sind die Wahlprogramme bis jetzt noch nicht in ihrer endgültigen Form. Das sind dann immer noch Entwürfe. Bei der FDP steht bis heute noch vorbehaltlich redaktioneller Überarbeitung. Das steht da jetzt schon seit 4 Wochen. Ich weiß nicht, ob jeweils noch zu kommen, diese redaktionelle Bearbeitung abzuschließen, ist aber auch nicht so schlimm, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ja, und wenn man das entlang dieser Punkte durchgeht, dann kann man eigentlich sagen, es gibt ja 2,5 Gruppen von Parteien, wenn man die so in große Gruppen einteilt. Es gibt Parteien, die relativ viele Punkte haben, die aktiv dieses Thema Tarifbindung und auch Mindestlohn angehen. Und wenn man, ich habe in meinem Beitrag auch so eine kleine Übersichtstabelle, wo man richtig gucken kann, wo ist ein Haken, wo ist kein Haken, dann stellt man fest, dass die SPD eine große Zahl von Punkten hat bei dieser Forderungsliste des DGB, dass es ebenfalls bei der Linkspartei eine ganze Reihe von Punkten gibt, die das ansprechen, das Thema, und dass die Grünen zwar weniger Punkte haben, aber das Thema doch intensiv ansprechen. Dazwischen ist die CSU, die immerhin ein eigenständiges Kapitel hat, wo die Überschrift lautet Tarifpartnerschaft, Mitbestimmung und Lohnuntergrenze stärken. Und dann kommen Forderungen, auf die wir vielleicht gleich noch im Einzelnen eingehen können. Also da gibt es Anknüpfungspunkte ohne Zweifel. Und dann gibt es noch die FDP und die AfD. Bei denen ist im Grunde genommen Tabula rasa, da findet sich so gut wie nichts. Und von daher kann man sagen, die fallen bei diesem Thema aus. Manchmal fallen sie negativ auf, das ist bei der FDP, da komme ich vielleicht nachher noch darauf im Einzelnen zu sprechen. Was ich noch vergessen habe, ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die hatten ewig lange auch nur ein Kurzwahlprogramm, da standen nur 2 Stichworte, Tarifquote stärken stand da drin. Mittlerweile ist das etwas mehr geworden. Es steht auch was zur allgemeinverbindlichen Erklärung drin, zu den Betriebsräten, und es steht auch beim Mindestlohn drin, 60% des mittleren Einkommens als Richtlinie. Also die haben da nachgearbeitet und bieten da auch was an.
Reinhard, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber mich würde es dann tatsächlich von Partei zu Partei doch interessieren. Und da ich ja jetzt hier schon weiß, was da steht, lass uns doch mal mit der AfD anfangen.
Ja, fangen wir mit der AfD an, da sind wir schnell fertig. Es gibt zu keinem der Punkte, die der DGB auflistet, irgendeine konkrete Aussage der AfD. Das ist im Grunde genommen ein Nullangebot. Eine Partei, die sich ja hier und da gerne als Arbeitnehmerpartei auch geriert, ist nicht im Stand oder in der Lage oder nicht willens im Zweifel, dazu überhaupt eine Aussage zu machen. Die kann man in der Tat getrost beiseite legen.
Gut, dann gehen wir zur FDP. Die ist sicherlich auch total dabei.
Ja, die FDP hat immerhin es geschafft, in ihrem Wahlprogramm den Satz unterzubringen, wir respektieren die Tarifautonomie. Da freut man sich und guckt, was kommt jetzt, aber es kommt dann weiter nichts. Von Stärkung der Tarifbindung ist nicht die Rede. Stattdessen heißt es, das Arbeitsrecht solle entschlackt werden. Da wird man schon aufmerksam. Es wird dann nicht weiter ausgeführt, was das bedeutet. Aber das einzig Konkrete, wo die FDP dann ins Detail geht, das ist die sogenannte Modernisierung des Streikrechts. Und da kommt das, was man aus der Diskussion aus früheren Arbeitskämpfen schon kennt. In sogenannten kritischen Bereichen soll es zu einer verpflichtenden Schlichtungsvereinbarung zu Beginn von Tarifverhandlungen sowie zu Mindestankündigungsfristen sowie zur Sicherstellung eines Notbetriebs kommen. Das heißt, hier soll durch sozusagen eine vorgeschobene Schlichtung, Pflichtschlichtung dazu beigetragen werden, dass das Streikrecht im Grunde genommen eingeschränkt wird. Und wenn man sich anguckt, was kritische Bereiche sind, dann stellt man fest, das sind große Teile der Wirtschaft, nämlich Transport, Gesundheits- und Sozialversorgung, Kindertagesstätten, Energiewirtschaft, Brand- und Zivilschutz, Abfallentsorgung. Also ein ganz großer Teil der privaten und öffentlichen Dienstleistungsbereiche werden hier sozusagen zwangsweise in ein Schlichtungsverfahren gedrängt. Das ist dann aber auch schon alles, was die FDP zum Thema Tarifbindung und auch zum Thema Mindestlohn zu bieten hat. Zum Thema Mindestlohn gibt es überhaupt gar keine Aussage. Ach so, doch, Entschuldigung. Eins habe ich vergessen. Sie sagen zum Mindestlohn, wir lehnen politische Eingriffe in die Arbeit der unabhängigen Mindestlohnkommission ab. Und zweiter Satz, die Dokumentationspflichten sollen vereinfacht werden. Das heißt also zum Thema Mindestlohn eigentlich nur, bitte keine Eingriffe, lass die Mindestlohnkommission machen, dokumentieren, eher lockerer als bisher. Das sind die Kernaussagen der FDP.
Dann BSW, oder?
BSW macht in der dann nachgeschobenen Fassung des Wahlprogramms an allen wichtigen Punkten eine positive Aussage. Sie sprechen sich für Stärkung der Tarifbindung aus, für Erleichterung der Allgemeinverbindlicherklärung. Sie wollen öffentliche Gelder generell an Tarifbindung und Tariflöhne binden. Sie sprechen sich auch für die Schützung von Betriebsräten aus, Stichwort Betriebsräte-Busting oder Union-Busting, also ein Thema, was ja auch eine Rolle spielt in dem Zusammenhang. Und zum Thema Mindestlohn sprechen Sie sich auch für den Mindestlohn in Höhe von 60% des mittleren Einkommens aus, also die, und fordern auch konkret aktuell dann eben 15 Euro und haben von daher zu den Hauptpunkten jeweils eine Aussage gemacht. Es gibt nichts zum Thema Verbandsklagerecht, nichts zur OT-Mitgliedschaft. Sie sagen auch nichts zum Streikrecht, aber zu den anderen Kernpunkten gibt es eben entsprechende Aussagen.
Dann können wir ja gleich zur Linken übergehen. Ich glaube, da können wir ein bisschen aufatmen.
Ja, also das kann man insofern, als die Linkspartei, sagen wir mal, die größte Zahl von Punkten positiv anspricht, die auch der DGB thematisiert. Ich will jetzt nicht alle im Einzelnen nochmal eingehen, nennen, das habe ich ja schon getan. Natürlich Thema allgemeinverbindliche Erklärung, ja, Bundestariftreuegesetz, öffentliche Gelder generell an Tarifverträge binden. Sie schreiben zusätzlich rein, es solle ein Verbandsklagerecht der Gewerkschaften geben, eine Forderung ja auch des DGB. Sie sprechen sich als einzige der Parteien für eine Einschränkung der OT-Mitgliedschaft aus und sie sagen auch explizit, das Streikrecht müsse verteidigt werden. Betriebsräte schützen, digitaler Betriebszugang, all das wird von der Linken angesprochen und zum Mindestlohn auch die Forderung von 60% des mittleren Einkommens, 15 Euro jetzt aktuell. Also von daher nicht komplett alle Punkte abgedeckt, aber doch einen sehr großen Teil der Punkte, die im Wahlprogramm der Linkspartei genannt werden.
Wir haben jetzt noch drei Parteien, von denen ich allen behaupten würde, dass sie potenziell Regierungsmitglieder werden können. Also wir wissen natürlich nicht, wie die Wahl ausgeht. Es kann immer viel passieren, aber von den Wahrscheinlichkeiten, glaube ich, sind die jetzt alle potenziell dabei. Vielleicht fangen wir mal mit den Grünen an.
Im sogenannten Regierungsprogramm 2025 der Grünen findet sich ein Abschnitt für gute Arbeit und faire Löhne, in dem eine Reihe von Punkten angesprochen werden. Es heißt dort, Gewerkschaften, betriebliche Mitbestimmung und die Sozialpartnerschaft mit ihrer starken Tarifbindung sind eine Stärke unseres Standortes. Und nach Ansicht der Grünen braucht es eine stärkere Tarifbindung. Dazu wollen sie die Allgemeinverbindlichkeit erleichtern und sie wollen durch ein Tariftreuegesetz öffentliche Aufträge des Bundes an größere Unternehmen an die Bezahlung nach Tarif binden. Sie wollen die betriebliche Mitbestimmung stärken, sie wollen Betriebsräte schützen und auch den digitalen Betriebszugang ermöglichen und sie wollen auch ein Verbandsklagerecht für Gewerkschaften einführen. Und was den Mindestlohn betrifft, braucht es, um die Inflation der vergangenen Jahre auszugleichen, nach Auffassung der Grünen einen Mindestlohn von zunächst 15 Euro im Jahr 2025. Und sie wollen auch die Orientierungsgröße von 60% des mittleren Einkommens aus der EU-Mindestlohnrichtlinie in das deutsche Mindestlohngesetz reinnehmen und es dort verankern, damit es auch eine klare Orientierung für die weitere Anpassung des Mindestlohns ist. Soweit die wichtigsten Punkte aus dem Wahlprogramm der Grünen.
Dann gehen wir mal zur SPD.
Ja, die SPD hat, wenn man so will, nach der Linkspartei das sozusagen kompletteste Programm sicherlich, was die Fragen Tarifbindung und Mindestlohn angeht. Sie haben selbstverständlich das Thema allgemeinverbindliche Erklärung, Tariftreue angesprochen, öffentliche Gelder an Tarifbindung, Tariflöhne binden. Sie sprechen sich auch explizit als einzige Partei auch für ein europäisches Tariftreuegesetz aus, weil sie sagen, das muss auch auf die europäische Ebene gehoben werden. Sie machen sich stark für ein Verbandsklagerecht der Gewerkschaften, sie sagen explizit Schützen des Streikrechtes, sprechen sie auch für besseren Schutz der Betriebsräte, für den digitalen Betriebszugang aus. Also von daher vergleichsweise ausdifferenziertes Programm. Auch die Sache mit dem Mindestlohn, wie bei den anderen Parteien auch schon genannt, EU-Richtlinie 60% des mittleren Einkommens, spätestens 2016 ein Mindestlohn von 15 Euro. Und ja, also von daher viele Anknüpfungspunkte an die DGB-Vorschläge. Natürlich jetzt auch nicht komplett, aber das ist bei keiner der Parteien und auch, denke ich mal, bei so einem Charakter von Wahlprogrammen ja auch nachvollziehbar, weil man nicht sozusagen bis in die letzte Verordnung hinein einzelne Politikfelder durchdekliniert.
Und dann der Endgegner, CDU.
Ja, der Endgegner CDU. Da ist zunächst, man merkt bei der CDU, es hat ganz offenkundig auch eine Diskussion innerhalb der Partei gegeben und nicht das, was im Parteiprogramm der CDU drinsteht, jetzt mal mein vielleicht etwas flapsige Bemerkung, das ist nicht alles von Carsten Lindemann geschrieben worden. Sprich, es gibt ein Kapitel, das trägt die Überschrift Tarifpartnerschaft, Mitbestimmung und Lohnuntergrenze stärken. Darin wird ausdrücklich festgehalten, unser Ziel ist eine höhere Tarifbindung und es wird gesagt konkreter, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen soll gestärkt werden. Da merkt man schon, es gibt in der CDU auch noch die CDA, also die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, die hier ganz offenkundig mitformuliert hat. Es wird gesagt, dass Betriebsräte geschützt werden sollen, dass es ein digitales Zugangsrecht für Betriebsräte geben soll. Es gibt aber auch Punkte, wo man sich fragt, was heißt das jetzt konkret? Es ist davon die Rede, die positive und negative Koalitionsfreiheit soll geschützt werden. Also negative Koalitionsfreiheit in dem Sinne, dass Betriebe, Arbeitgeber die Freiheit haben, nicht im Arbeitgeberverband und nicht tarifgebunden zu sein. Das wird ausdrücklich hervorgehoben. Und dann heißt es, durch Änderungen im Tarifvertragsgesetz soll die Bereitschaft, sich an Tarifverträge zu binden, gestützt werden. Welche das sein sollen, bleibt offen. Man könnte vermuten, dass sozusagen eine Lockerung von tarifrechtlichen Bindungen sozusagen einen Anreiz bieten soll, mehr Flexibilität, Abweichungen von gesetzlichen Mindeststandards, dass dies vielleicht ein Anreiz sein soll, der in den im Tarifvertragsgesetz erweitert wird, damit Unternehmen sagen, okay, wenn das so ist, dann bin ich vielleicht auch bereit, in die Tarifbindung zu gehen. Dafür spricht, dass die CDU/CSU auch plädieren für mehr Tariföffnungsklauseln statt unflexibler Pauschalregelungen in der Fläche, wie sie das nennen. Und das erinnert so ein bisschen an diese Diskussion um das Arbeitszeitgesetz etwa, wo ja der Wirtschaftsflügel der CDU auch schon seit geraumer Zeit dafür plädiert, dass man von dieser Tageshöchstarbeitszeit weggeht, dass man nur noch eine wöchentliche Maximalarbeitszeit festlegt. Und vielleicht ist das sozusagen der Punkt, an den hier gedacht wird, dass man durch Tariföffnungsklauseln mehr Flexibilität gewisserweise auch für die Unternehmen schafft und dass das der Anreiz sein soll, warum sie dann sagen, okay, wenn das möglich ist, dann denken wir auch über eine Tarifbindung nach. Das wird aber nicht im Detail ausgeführt, steht aber so drin. Zum Thema Mindestlohn wird einfach nur kurz und bündig festgehalten, Festlegung durch die Mindestlohnkommission, keine Entscheidung über den Mindestlohn im Deutschen Bundestag. Das verlange der Respekt gegenüber der Tarifautonomie. Zur Höhe und Entwicklung des Mindestlohns wird dementsprechend auch weiter nichts gesagt. Wobei man vielleicht bei der Gelegenheit mal sagen muss, die Festlegung des Mindestlohns in der Mindestlohnkommission hat erstmal mit Tarifautonomie nichts zu tun. Das ist nicht Ausdruck der Tarifautonomie, sondern das ist, wenn man so will, eine sozialpartnerschaftliche Aushandlung, die im Unterschied zu Tarifverhandlungen ein wesentliches Instrument nicht beinhaltet, nämlich den Streik zur Durchsetzung dessen, was die Gewerkschaften etwa fordern. Wir haben ja hier keine Tarifverhandlungen über den Mindestlohn, sondern es ist eine Sozialpartnervereinbarung, die am Ende steht. Und von daher ist das jetzt auch nicht die Umsetzung der Tarifautonomie, sondern es ist ein eigenes Verfahren im Rahmen einer gesetzlichen Vorschrift durch das Mindestlohngesetz. Aber die CDU positioniert sich da ganz klar. Mindestlohnkommission, das, was da sozialpartnerschaftlich geregelt wird, das ist okay. Zur Höhe sagt sie nicht. Sie sagt auch nicht zu der Frage 60% des mittleren Lohnes als Orientierungsgröße. Von daher ist das eine klare Positionierung.
Das heißt, wir haben hier ein wirklich breites Spektrum an Interesse und Nichtinteresse über die Parteien hinweg an den Themen.
Ja, absolut. Also wir haben mit AfD und FDP wirklich zwei Parteien, die man in dem Zusammenhang vergessen kann. Und die anderen Parteien, da gibt es zum Teil sehr starke Schnittmengen, insbesondere bei SPD, Linke und auch bei BSW. Es gibt aber auch Schnittmengen zur CDU, CSU, aber die sind beileibe nicht so groß, bei weitem nicht so groß. Und die Frage ist natürlich in der Tat sehr spannend, was wird von dem womöglich dann Wirklichkeit in der nächsten Koalitionsvereinbarung, die ja dann irgendwann abgeschlossen werden muss. Das ist in der Tat schwer vorherzusagen im Moment.
Zumal wir ja noch nicht wissen, wer da überhaupt gewählt wird und dann zusammenarbeiten will und oder muss. Ne? Das wollen ja auch gar nicht alle zusammenarbeiten.
Es ist natürlich so, dass in Koalitionsverhandlungen nicht alles durchgesetzt wird, was die Parteien in ihren Partei- oder Wahlprogrammen stehen haben. Logischerweise, insofern ist eben nicht nur interessant, was wollen Sie theoretisch in einer perfekten Welt, sondern was priorisieren Sie auch? Wie ist natürlich am Ende des Tages jetzt auch der Blick in die Glaskugel, aber ich glaube, was man vielleicht einfach mal sagen kann, ist, dass alle Parteien, das haben wir ja schon wirklich ganz oft gezeigt und verargumentiert, ein Interesse daran haben sollten, diese Strukturen, diese Institution, die ja dafür sorgt, dass der Arbeitsmarkt was leisten kann, was eine seiner großen Aufträge oder Aufgaben ist, nämlich eine faire Primärverteilung letztlich von Einkommen und damit Zugang zu finanziellen Ressourcen, damit zur Absicherung von Beschäftigten. Das ist ja auch immer das Argument auch der Konservativen gegen den Ausbau des Sozialstaates. Das soll doch eigentlich über Erwerbsarbeit geregelt werden, dass die Menschen ein gutes Auskommen haben, dass sie ja letztlich gesellschaftliche Teilhabe erleben. Gut, aber dann braucht es auch Arbeitsmarktstrukturen und Institutionen, die genau das gewährleisten. Und dazu gehört zum Beispiel ganz klar die Tarifbindung. Dazu gehört auch ein armutsfester Mindestlohn. Das heißt, eigentlich sollten alle Parteien Interesse daran haben, diese Institutionen zu stärken, wenn sie ein Interesse daran haben, die Grundidee, die diese soziale Marktwirtschaft ja seit der Nachkriegszeit prägt und vielleicht auch trägt, die weiter am Leben zu erhalten. Das kann man vielleicht einfach nochmal mahnend mit auf den Weg geben für die Koalitionsverhandlungen, die ja jetzt auch nicht mehr ganz so lang hin sind.
Nach allem, was wir bislang aus den Sonntagsfragen wissen, spricht ja manches dafür, dass CDU und CSU einerseits und SPD andererseits wieder miteinander zu tun bekommen werden. Und da ist natürlich klar, dass es die Konfliktpunkte gibt, die auch schon in der Ampelkoalition mit einer anderen parteipolitischen Zusammensetzung auch schon gegeben hat. Also die Frage Tariftreuegesetze, die Frage öffentliche Gelder an Tarifbindung binden etc. und auch eine klare Orientierung zu geben bei den Mindestlöhnen. Da ist ein Zusammenkommen von CDU, CSU einerseits und SPD andererseits, gegebenenfalls auch den Grünen, wie auch immer, im Moment schwer vorstellbar. Mhm. Aber da hängt es auch maßgeblich davon ab, wie hart dann die kleineren Koalitionsparteien der nächsten Bundesregierung dann tatsächlich diese Punkte auch vertreten. Und wie Bettina, du schon sagtest, ist eine Frage der Priorisierung. Wie wichtig sind einem diese Punkte? Werden die irgendwie so in zweiter, dritter Kategorie hinten nach noch mitverhandelt oder spielen die eine entscheidende Rolle? Und wenn wir nochmal zu den Anfangszahlen zurückgehen und uns anschauen, wie sich Tarifbindung und Betriebsratsstärke entwickelt haben, nochmal wieder 4 Jahre, in denen seitens der Politik viel zu wenig passiert zur Stärkung des Tarifvertragssystems, könnten wir uns eigentlich nicht erlauben. Das ist, irgendwann kriegt sowas auch mal eine Eigendynamik. Ich will jetzt nicht gerade von Kipppunkten reden, aber wir sind schon unter 50%. Und irgendwann festigt sich auch gesellschaftlich der Eindruck, dass man es da mit einem immer schwächer werdenden Instrument in der Arbeitswelt zu tun hat. Und das muss natürlich dringlichst verhindert werden. Wir wissen jetzt, wie die Parteien sich da positionieren und man kann nur hoffen, dass es dann bei der Wahlentscheidung mindestens, sagen wir mal, der Gewerkschaftsmitglieder vielleicht dann auch durchaus eine Rolle spielt.
Das sehe ich exakt genauso.
Dann bleibt uns vielleicht noch ein Hinweis, dass in Sachen Mindestlohn sich ja was getan hat, weil es eine neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission gibt, die, Reinhard, wenn ich das richtig verstanden habe, der Sache jetzt so ein bisschen zuspielt, ne?
Ja, absolut. Seit gestern gibt es eine neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission, die zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften verhandelt worden ist. Und einer der Verhandlungspunkte war die Frage, woran orientiert sich die Mindestlohnkommission, wenn es um die Festlegung oder die Anhebung des Mindestlohns in der Zukunft geht. Und bislang gab es als ganz wesentliche Orientierungsgröße die Entwicklung der tariflichen Löhne und Gehälter in der Vergangenheit. Man schaute sich die vergangenen 2 Jahre an und guckte, wie hat sich da in etwa die Tarifsteigerung abgebildet. Und die war dann maßgeblich auch für den Vorschlag der Mindestlohnkommission für die Entwicklung des Mindestlohns immer in den nächsten 2 Jahren beziehungsweise im nächsten Jahr. Und da ist es gelungen, das Kriterium, was schon in der Mindestlohnrichtlinie der EU aus dem Jahr 2022 drin steht, in diese Geschäftsordnung zu verankern. Und da heißt es eben, dass als eine Orientierungsgröße auch diese 60% des mittleren Bruttolohnes eine Orientierung ist für die Festlegung des Mindestlohnes in Deutschland. Das ist eine von mehreren Kriterien. Die Tariflohnorientierung bleibt auch dabei. Die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt dabei. Die wirtschaftliche Entwicklung muss berücksichtigt werden. Aber es ist, wenn man so will, gelungen, den Sozialpartnern das, was als Anregung aus der EU-Mindestlohnrichtlinie gekommen ist, zu übernehmen. Das ist erstmal eine sehr positive Nachricht, ohne jeden Zweifel. Und man könnte dann sogar den Koalitionsparteien der nächsten Bundesregierung sagen oder zurufen, wenn sie es nicht eh schon mitbekommen haben, wenn das schon schon in der Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission steht, dann könnt ihr auch den Mut aufbringen und zu sagen, dann schreiben wir es auch ins Mindestlohngesetz, denn so eine Orientierungsgröße hat eine solche inhaltliche Bedeutung, dass man es nicht nur in einer Geschäftsordnung, ich sag mal, verstecken sollte. Das macht auch deswegen Sinn, weil die EU-Mindestlohnrichtlinie ja rechtlich umstritten ist. Es haben zwar 24 von 27 Mitgliedsländern der Richtlinie zugestimmt, aber Dänemark und Schweden haben vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen geklagt und es wird in absehbarer Zeit ein Urteil gefällt. Und mit der genannten Ergänzung unseres Mindestlohngesetzes sind wir dann auf der sicheren Seite und geben zumindest für die Entwicklung in Deutschland eine klare Orientierung vor.
Ja, das zeigt ja so ein bisschen Licht und Schatten. Also es entwickelt sich auch trotzdem irgendwie alles weiter und es gibt noch die EU-Ebene, auf der man noch Chancen hat. In dem Sinne möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken, Reinhard Bispink und Bettina Kohlrausch.
Ich danke dir.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr sie uns sendet an systemrelevant@böckler.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte dorthin setzen. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und wir freuen uns natürlich, wenn ihr es in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.